Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über die Genesis, das Buch vom Anfang. Und wir haben heute den Untertitel Josef, der Prinz von Ägypten. Wir haben gesehen, dass im Leben des Abrahams, des Isaaks und des Jakobs eine Veranschaulichung gegeben wurde über den Erlösungsplan Gottes, dass Gott möchte, dass er Menschen hat, die ein Segen sein sollen für alle Nationen auf Erden, die natürlich ihn darstellen, der das große Interesse hat für die Erlösung eines jeden Menschen. In der letzten Betrachtung haben wir gesehen, dass im Leben des Josef weitere Details über den Erlösungsplan offenbart wurden. Wir haben gesehen, dass Gott seine Vorsehung klar und deutlich durch Visionen, durch Träume voraussagt. Wir haben gesehen, dass das Kleid Josefs eine ganz besondere Bedeutung hat, dass dieser junge Mann von klein auf bis, wie wir wissen, ins hohe Alter ein Mann gewesen ist, dem man nichts nachtragen konnte. Er stellte das vollkommene Leben Christi dar. Dann wissen wir, dass er verkauft wurde durch seine Brüder, ebenfalls ein Bild für das Leben Jesu. Dann war er versucht und er widerstand der Versuchung. Wir finden die Geschichten von seinen Vorvätern, dass sie der Versuchung nicht widerstehen konnten und immer wieder in dieser Versuchung gefallen sind, ihr Leben zu bewahren. Josef steht fest und fällt nicht in der Versuchung. Und er wird zu Unrecht verurteilt. Und dennoch hat er und bleibt er mit einem unbefleckten Charakter. Wenn wir das Leben des Josef so betrachten, so sehen wir, dass egal wo Gott ihn hingetan hat, er war überall immer der Größte. Er war seinen Brüdern überlegen, zu Hause. Er war der Besondere unter seinen Brüdern. Bei Potiphar war er der Oberste im Haus. Er hat also dort als Sklave, wenn man so will, als Letzter angefangen und war sehr schnell über alles, was in dem Hause des Potiphar war, der Leiter. Im Gefängnis wird er über alle Gefangenen gesetzt. Auch dort ist Josef der Größte. Und dann werden wir sehen, dass auch in Ägypten wird er der Erste nach dem Pharao. Auch das ist ein Bild für unseren Heiland, der in allen Dingen während seines Erdenlebens, ob er unter seinen Brüdern zu Hause gelebt hat oder ob er in seinem Dienst war, egal wo man ihn hingebracht hat, war er der Situation überlegen und konnte alles wunderbar managen, ohne dass man ihm je einen Vorwurf machen konnte oder ihn eine Sünde bezeichnen konnte. So, hier finden wir jetzt den Josef in der Gefängnis und der Mundschenk und der Bäcker des Pharao sind eingesperrt worden, weil sie unter seiner Betreuung waren, finden wir hier im 1. Mose 40 Folgendes geschrieben. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeglichen ein eigener Traum. Und eines jeglichen Traum hatte seine Bedeutung. Da nun des Morgens Josef zu ihnen hereinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte sie und sprach, warum seid ihr heute so traurig? Sie antworteten, es hat uns geträumt und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach, auslegen gehört zu Gott, doch erzählt's mir. So, Josef ist ein aufmerksamer Betreuer. Er erkennt, wenn Menschen traurig sind, wenn sie mit etwas beschäftigt sind. Das heißt, er geht nicht und macht seinen Job nicht einfach, wie man sagt, routinemäßig. Er ist aufmerksam. Er guckt sich die Gesichter an der Gefangenen. Und hier erkennt er und fragt sie, warum sie traurig sind. Nun, wir kennen die Geschichte, dass diese zwei jeweils einen Traum hatten. Und vielleicht lesen wir kurz die Träume, sodass wir verstehen, um was es geht. Vers 9, Kapitel 39, Kapitel 40 im 1. Mose. Da erzählte der oberste Schenke seinen Traum Josef und sprach zu ihm, mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre. Der hatte drei Reben und er grünte, wuchs und blühte und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher Pharaos in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher Pharao in die Hand. Josef sprach zu ihm, das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. Über drei Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wieder an dein Rat in dein Amt stellen, dass du ihm den Becher in die Hand gebest, nach der vorigen Weise, da du sein Schenk warst. Aber gedenke meiner, wenn dir es wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, dass du Pharao erinnerst, dass er mich aus diesem Hause führe. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer, heimlich gestohlen. Dazu habe ich auch all hier nichts getan, dass sie mich eingesetzt haben. Da der Oberste, der Bäcker, sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei weiße Körbe auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei gebackene Speise und dem Pharao. Und die Vögel aßen aus dem Korbe auf meinem Haupt. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage. Und nach dreien Tagen wird dir Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir essen. Und wir wissen, es geschah so. Das heißt, der Josef hatte diese Gabe der Auslegung der Träume und er hat sich auch nicht gewehrt, auch den negativen Traum dem Bäcker zu geben. Aber an den Schenken hat er sich gehängt und hat gesagt: Erinnere dich an mich, erzähl von mir, ich bin hier umsonst. Pharao war ja der höchste Richter und er hätte ihn ja amnestieren können, hätte ihn ja aus dem Gefängnis lassen können. Aber wie wir wissen, der Mann vergisst ihn. So ist es manchmal, wenn man es einem gut geht, dann vergisst man den, der einem vielleicht was Gutes getan hat. Aber es war nicht ganz vergessen. Da der Pharao nach 2 Jahren auch 2 Träume hat, da erinnert sich plötzlich der Mundschenk des Pharaos an Josef. Und so wird Josef gebracht zum Pharao und der Pharao sprach zu ihm: Mir hat ein Traum geträumt und ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber gehört von dir sagen, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete Pharao und sprach: Das steht bei mir nicht. Gott wird doch Pharao Gutes weissagen. So, diese Antwort ist immer dieselbe. Der Josef weiß, dass die Fähigkeit, einen Traum zu deuten, bei Gott liegt und nicht bei ihm. Aber da Gott ihm diese Gnade gegeben hat und diese Gabe, so sagt er, der Pharao soll ihm den Traum erzählen. Und wir lesen ab Vers 17. Pharao sprach zu Josef: Mir träumte, ich stund am Ufer bei dem Wasser und sah aus dem Wasser steigen 7 schöne fette Kühe und gingen an der Weide im Grase. Und nach ihnen sah ich andere 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe im ganzen Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe fraßen auf die 7 ersten fetten Kühe. Und da sie die hineingefressen hatten, merkte man es nicht an ihnen, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich, gleich wie vorhin. Da wachte ich auf. Und ich sah abermals in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Danach gingen auf 7 dürre Ähren, dünn und versengend. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und ich habe es dem Wahrsagern gesagt, aber sie können's mir nicht deuten. Josef antwortete Pharao: Beide Träume Pharaos sind einerlei. Das heißt, sie sagen dasselbe. Gott hat verkündigt Pharao, was er vorhat. So, hier sehen wir in diesem Traum, wie auch in den Träumen des Josef, das Vorhaben Gottes offenbart. Seine Vorsehung. Wir haben davon gesprochen, dass er ein Buch geschrieben hat mit der Geschichte der Erde, mit der Geschichte der Erlösung. Und wie Gott alle Dinge lenkt, damit er den Menschen erreichen kann und erlösen kann. Und hier sagt er sehr schön, wie er sagt, dass Gott verkündigt Pharao, was er vorhat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben guten Ähren sind auch die sieben Jahre. Es ist einerlei Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgingen, sind sieben Jahre. Und die sieben mageren und versengten Ähren sind sieben Jahre teure Zeit. Das ist nun, dass ich gesagt habe zu Pharao, dass Gott Pharao zeiget, was er vorhat. Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach denselben werden sieben Jahre teure Zeit kommen, dass man vergessen wird allerlei solcher Fülle in Ägyptenland. Und die teure Zeit wird das Land verzehren. Dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der teuren Zeit, die hernach kommt. Denn sie wird sehr schwer sein. So, hier finden wir die Offenbarung der Zukunft. Gott offenbart seine Pläne. Warum gibt Gott sieben Jahre gutes Gedeihen und dann sieben Jahre Hungersnot oder Teuerung? Warum? Nun, Gott hat in seiner Vorsehung den Menschen zum Ziel, ihn zu erlösen. Und in den meisten Fällen kann Gott ihn nicht erreichen, es sei denn durch Schwierigkeiten. Und so nutzt Gott, damit er über Schwierigkeiten den Menschen erkennen lässt, dass Gott an der Führung der Dinge ist. Weil da der Mensch sich als Gott sieht, meint er, alles unterliege ihm. So wie wir heute in unserer Zeit Gott spielen mit dem Klima, mit der Gesundheit, mit den Medikamenten, dass wir denken, wir haben alles, was wir brauchen und sehen nicht, dass wir da das nicht haben. Wir sehen nicht, dass Gott es ist, der alle Dinge in der Hand hält. Das ist für uns Menschen schwer, weil wir, da wir uns um Herzen als Gott halten, ist es uns schwer nachzuvollziehen. Aber die Geschichte zeigt, dass Gott die sieben Jahre der großen Ernten und die sieben Jahre der mageren Ernte auch in seiner Hand hält. Und alles führt zum Besten der Menschen. Jetzt spricht Josef von einem Grundsatz Gottes, den wir hier in der Bibel haben. Und in Vers 32 sagt er, das aber dem Pharao zum anderen Mal geträumt hat, bedeutet, dass solches Gott gewisslich und eilend tun wird. Das heißt, wenn in der Heiligen Schrift Dinge sich wiederholen, wie zum Beispiel Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, oder er wiederholt die Botschaft, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und es wird nochmal wiederholt in Offenbarung 18. So, Wiederholungen, es muss ja nicht immer genau dasselbe Bild sein. Er hat ja hier nicht zweimal die Kühe geträumt und nicht zweimal die Ähren, sondern hat die Ähren und die Kühe zweimal geträumt. Das heißt, er träumt zweimal denselben Traum. Einmal sind es die Kühe, einmal sind es die Ähren. Und er sagt, das bedeutet, dass solches Gott gewiss und eilend tun wird. So, zweimalige Wiederholung ist ein Grundsatz in der Bibel, dass dies wahr und unwiderruflich ist. Das ist wichtig als Hinweis für dann, wenn wir in der Bibel Dinge lesen und die Wiederholungen sehen, dann wissen wir, da geht nichts daran vorbei. Deshalb wiederholt Gott sich sehr häufig, damit er uns klar macht, dass ist so und niemand kann es ändern. Jetzt kommt das hervor, wo man sagt, Josef ist von Gottes Geist geführt, weil er lässt jetzt nicht das Thema einfach so darstellen, sondern hat den Mut, im jungen Alter von 30 Jahren dem Pharao was vorzuschlagen. Er sagt, nun siehe Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze und schaffe, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren. So, er hat schon aufgrund der Erkenntnis einen Plan, den er dem Pharao als vorschlägt. Und er sagt jetzt hier, nimm nicht den zehnten Teil, sondern sagt, nimm den fünften Teil von allen Ägyptern in den fetten Jahren, weil das ist ja etwas, was jeder abgeben kann, den fünften Teil. Das ist nicht etwas, was außergewöhnlich viel ist. So, man könnte sagen, das ist eine Art Steuer, die hier Josef dem Pharao vorschlägt, dass dieser von den Menschen nimmt, während der sehr reichen, fetten Jahre. Und sammle alle Speise der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in Pharaos Kornhäuser zum Vorrat in den Städten und es verwahren, auf dass man Speise verordnet finde dem Lande in den sieben teuren Jahren, die über Ägyptenland kommen werden, dass nicht das Land vor Hunger verderbe. Das ist ein sehr weiser Vorschlag, der Josef hier dem Pharao gibt. Und ich denke, wir haben ja bisher nicht viel gehört von Josefs Weisheit und von seiner wirklich tiefen Art des Denkens. Aber wir können zurückblicken auf sein Leben, dort, wo er angekommen ist bei Potiphar und auch im Gefängnis. Er kommt ja da ganz hin als ganz normaler Sklave, als Gefangener. Und wir wissen ja nicht, wie schnell, vielleicht in einem Tag, vielleicht in zwei, in zehn, ist er an der Spitze des Hauses. Das heißt, er hatte eine Weisheit, Dinge zu erklären, vorauszuschauen und vorzuschlagen, sodass das so beeindruckend war, dass es die Leiter, hier den Potiphar und dann den Gefängnis, Aufseher sagte, wow, diesen Mann können wir da hinsetzen. Und genauso macht es auch der Pharao. Er sagt, und Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen solchen Mann finden, in dem der Geist Gottes sei? So offensichtlich sieht der Pharao hier einen Mann, der nicht gewöhnlich ist. Es ist der Mann, in dem Gottes Geist ist. Und er sprach zu Josef, weil dir Gott solches alles hat kundgetan, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Stuhl will ich höher sein als du. Da stellen wir uns nicht vor. Der Josef steht morgens auf als Gefangener. Dann wird er gerufen in den Palast. Er wäscht sich, er rasiert sich, er macht sich fein. Und am selben Tag noch wird er von einem Gefangenen zu dem größten Mann in Ägypten. Das ist das, was Gott tun kann mit seinen Kindern. Ich denke, dass Josef auf der einen Seite diese Menschen darstellt, Christus darstellt, der überlegen ist. Er hat den Geist Gottes. Und wir wissen, als Jesus getauft wurde, wie der Geist Gottes in der Form einer Taube auf ihn herabkam. Und siehe da, er wird voll des Geistes. Und man sieht im Leben Jesu, wie er von dem Geist Gottes geführt ist. Aber das sieht jetzt auch der Pharao in Josef. Aber Josef steht nicht nur für den Heiland, er steht auch für seine Vertreter in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Weil Gott wird aus seinem verfolgten Volk, das, was auf die Seite gelegt wird, das, was in den eigenen Reihen verspottet wird, so wie Josef von seinen Brüdern, das, was abgelegt wird, das wird Gott nehmen. Und wird es vor die ganze Welt stellen. Nicht als Führer, so wie Josef hier. Aber er wird die ganze Welt hineinblicken lassen in das Leben und in den Charakter seiner treuen Kinder, die ihn darstellen werden. Sie werden voll des Heiligen Geistes sein. Ihre Botschaft wird eine sein, die klar und deutlich zeigt, dass sie von Gott ist. Sie ist weise, sie ist verständig und sie lädt ein. Bei ihr gibt es keinen Zwang, kein Drängen, keine Gewalt. Es ist eine Botschaft, die einlädt. Ja, sie ist klar. Wir haben ja gesehen, was sie sagt. Babylon ist gefallen. Gefallen. Und ist eine Behausung der Teufel geworden. Geht aus von ihr, mein Volk. Sie sagen deutlich in der Botschaft des dritten Engels, nehmt nicht an, das Mahlzeichen des Tieres, noch betet sein Bild an, noch das Tier. Tut das nicht, sondern bleibt auf Gottes Seite. Sie haben eine klare Botschaft. Es ist eine weise Botschaft. Ja, sie ist in einem Zusammenhang, wo der Mensch gefährdet ist, weil man wird bedrängt werden. Aber Gottes Volk wird beweisen, dass sie Gottes Volk sind. Und Gott wird uns ehren, indem er uns vor die ganze Welt tut, dass wir sein Werk und sein Wesen verkündigen als letzte Einladung. Das muss er tun, weil egal, was wir für Evangelisationsmöglichkeiten hätten, es würde nicht ausreichen. Es muss Gottes Hand, Gottes Vorsehung sein, die uns in den Mittelpunkt stellt, damit wir im Mittelpunkt die letzte Einladung der Liebe Gottes an die Welt geben. Jetzt geht die Geschichte mit Josef weiter. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren der Teuerung, hört Jakob, dass es in Ägypten Nahrung gibt. Und so werden die 10 Brüder geschickt. Denn Benjamin hält sich Jakob zu Hause aus Angst, er könnte ihn verlieren. Und hier kommen jetzt die Geschwister. Und wir gehen nicht in die Details der Geschichte, weil es würde ja zu lange gehen. Es ist immer eine Geschichte, wo ich seit Kind auf weinen muss, wenn ich die Geschichte lese, wo Josef sich seinen Brüdern bekannt gibt. Er testet sie. Er prüft sie, ob sie wirklich dort angekommen sind, wo er möchte. Er möchte schauen, sind sie noch eifersüchtig? Ist da noch einer höher wie der andere? Er testet sie, ob sie den Benjamin, seinen sozusagen leiblichen, also seinen ganzen Bruder, das andere sind ja Halbbrüder von seinem Vater nur, aber der Benjamin ist sein ganzer Bruder, weil er kommt auch von derselben Mutter wie er. Und so will er sehen und sehnt sich nach seinem Bruder. Und dann will er schauen, halten sie zusammen. Er prüft sie, ob sie sich trennen lassen, ob einer sagt noch, ja, wir lassen den hier und wir gehen, weil es geht uns ja nichts an. Nein, er sieht, dass sie was gelernt haben über die Jahre und er will prüfen, ob die Liebe ihr eigen geworden ist. Ob sie nur den Benjamin zurückschicken, als der silberne Becher gefunden wird, oder ob sie auch alle zurückkommen. Und sie kommen alle zurück. Und der Juda, der übernommen hat, die Bürgschaft für seinen Vater, der tut sich und sie reden. Und Josef ist beeindruckt. Und in Kapitel 45 sagt er, da konnte sich Josef nicht länger enthalten vor allen, die ihm herstunden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stund kein Mensch bei ihm, dass sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten, und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschrocken erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägyptenland verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht. Und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Damals konnte Josef und seine Geschwister nicht ahnen, zu welchem Zweck Gott ihn als Sklave nach Ägypten schickt. Warum er dieses Leid mitmachen muss. Wir wissen auch nicht, wenn wir durch Leid gehen, was ist Gottes Vorsehung? Wir denken immer, das ist zu viel, wenn uns Leid im Leben ankommt. Aber Josef sagt, es war Gott, der ihn vorausgeschickt hat, denn um eures Lebens willen. Das heißt, Gott liebte euch und deshalb hat er mich geschickt, damit Futter sei für diese Zeit der Not. Ich denke, das ist eine wichtige Lehre auch für uns. Dass wir, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wir können natürlich nicht das Dunkel durchschauen, wir können nicht sehen, was vorauskommt. Aber aus der Geschichte des Josef und aus der Geschichte der ganzen Heiligen Schrift und auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit können wir doch sagen, es ist alles zum Besten. Wenn ich zurückblicke an all die Schwierigkeiten, die ich angetroffen habe in den letzten 19 Jahren nach meiner Bekehrung, dann kann ich sagen, jede Schwierigkeit war mir zum Besten. Es war da, damit ich lerne, vorbereitet werde. Viele Jahre davor hat Gott mich vorbereitet für die jetzige Zeit, dass ich Dinge besser verstehe, welche ich, wenn ich durch die Schwierigkeiten damals nicht gegangen wäre, heute würden sie mich zerreißen. Aber so, auch wenn sie mich noch ein bisschen mitnehmen, so merke ich doch, dass die Erfahrung der Vergangenheit, das Wissen, dass alle Schwierigkeiten, alle Schmerzen, alles, was ich erlebt habe, mir zum Besten gedient haben. Und nicht nur mir, sondern auch den Menschen, zu denen mich Gott geschickt hat und schickt, dass ich ihnen helfe in ihren gesundheitlichen Anliegen. Das ist etwas, was mich stärkt. Der Josef ist ein Mann Gottes. Er hat gezeigt, dass er nicht um seinetwillen lebt. Und er sagt, um euretwillen hat mich Gott vorausgeschickt. Um eures Lebens willen. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist. Und sind noch 5 Jahre, dass kein Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Ja, so wurde auch der Sohn Gottes gesandt. Um unser Willen, um unsere Erlösung willen kam er, damit wir errettet werden. Um unser Willen nahm er auf sich dieses Leben und hat es getragen, gereinigt, ans Kreuz genagelt und ist aufgestanden, um uns ein neues Leben anzubieten. Durch die Teuerung dieser Zeit ist er gegangen. Und Vers 8 sagt, und nun ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und einen Fürsten in ganz Ägyptenland. So, Josef ist ein wunderbares Beispiel eines Mannes, der mit Gott geht, der das Leid erkennt als vorteilhaft und der in der ganzen Vorsehung und Führung Gottes nur die Rettung des Menschen sieht. Ja, Gott kann nichts dafür, dass Adam und Eva in Sünde fielen und dass wir in der Teuerung dieser Welt leben, dass unser Leben tot sind. Aber er hat alles getan, dass wir aus diesem Tod herauskommen. Und niemand wird ihm eines je vorwerfen können, dass er nicht alles getan hat, um uns zu erlösen. Es ist aber auch so wie bei Josef. Vor der Wiederkunft Jesu muss eine Prüfung stattfinden. Und in dem Gleichnis von Matthäus 22 lesen wir von 11 bis 14. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen und sah all da einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an. Da ist der Mann, der macht seinem Sohn die Hochzeit. Wir wissen, was die Hochzeit ist. Die Hochzeit ist die Einnahme des Reiches. Und er lädt die Gäste. Und im Gleichnis kommen die geladenen Gäste nicht. Er geht und lädt die von den Hecken und Zäunen. Aber bevor das Fest losgehen kann, muss jeder begutachtet werden, ob er ein hochzeitliches Kleid anhat. Ob die Gerechtigkeit Christi das Leben des Menschen ausmacht. Und er sieht einen, der hat kein hochzeitliches Kleid an. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das bezieht sich natürlich auf das ganze Gleichnis. Diese letzte Aussage, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Aber nur auf die Prüfung hinzuschauen, warum findet er hier einen, der kein hochzeitlich Kleid an? Sicherlich werden viele Menschen aussortiert. Aber ich denke, dass hier der eine das darstellt, dass auch nicht einer hineinkommen kann in das Reich ohne hochzeitlich Kleid. Deshalb ist es einer. Es ist nicht möglich, sagt die Schrift, dass etwas Unreines zum Hochzeitsmahl des Lammes kommt. Offenbarung 21, 7 und 8. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Der Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite oder andere Tod. Das heißt, es kann nicht sein, dass in das Reich Gottes jemand hineinkommt, der noch etwas für sich selbst tut, der etwas noch für sich selbst will. Hier kommt keiner rein, der noch in dem Betrug seines Herzens ist. Es muss ein reines Reich sein. Und es muss zu einem Ende kommen, wie wir gesehen haben, nach den 6000 Jahren Offenbarung des Bösen kommt die tausendjährige Zeit des Gerichtes. Und am Ende dieser 1000 Jahre folgt der zweite Tod. Da wird all das, was nicht im Einklang mit dem Willen Gottes ist, all das, was ein, ich sage jetzt mal, blockierter Kanal ist, der nicht weitergibt die Liebe Gottes, der etwas für sich selbst haben will, der kann nicht in den Kreislauf des Universums integriert werden, weil er würde ja den ganzen Kreislauf blockieren. Deshalb hat es diese Zeit gegeben, dass jeder Mensch weiß, auf welche Seite er steht, was er will. Aber die Vorgabe ist ganz klar und deutlich. In das Reich Gottes. Es wäre ja auch schlimm, wenn einer dabei wäre, der umgekehrt wäre noch zum Gesetz. Das würde doch alles kaputt machen. Das würde die Harmonie des Himmels zerstören. Die Funktionen könnten nicht stattfinden. Deshalb muss es komplett sauber sein. Dem Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, wird auf der Insel Patmos unsere Zeit gezeigt. Ich lese im ersten Kapitel die ersten drei Verse. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Selig ist der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. In diesem Buch der Offenbarung werden uns die Ereignisse dieser Tage beschrieben. Ja, sie sind so ähnlich wie die Träume beschrieben. Sie haben viel Symbolik. Und man braucht Gottes Geist, um die Dinge zu verstehen. Und was ganz eindeutig zu verstehen ist, ist, dass in diesen letzten Tagen dieser Welt alle Menschen sich endgültig entscheiden müssen. Gott bietet das Leben Jesu einem jeden an, damit er frei wird von der Gefangenschaft Satans, der die Menschen im toten Leben Adams gefangen hält und will sie dort behalten und zwingt sie, um sicher zu sein, dass sie sein sind, dass sie sich ein Mahlzeichen geben an Hand oder Stirn, dass man erkennt, dass sie seine Sklaven sind. Ein nicht widerrufbares Zeichen, eines, das nicht mehr weggenommen werden kann. Ein Entschluss, eine sichtbare Tat, die den endgültigen Beschluss dessen hat, der dieses annimmt. Er kann nicht mehr zurück. Es ist für ihn nur noch der Zorn Gottes und am Ende der feurige Pfuhl, das heißt die völlige Vernichtung, vorgesehen. Deshalb ist die Zeit, in der wir leben, so eine ernste Zeit. Deshalb treffen wir jeden Tag die Entscheidungen, die uns entweder hindeuten, dass sie aus dem neuen Leben Jesu kommen oder aus dem toten Leben Adams. Und wir sollten entdecken, woher kommt denn, was wir entscheiden? Wo ist der Ursprung unserer Gedanken und Taten? Weil wenn sie aus dem alten Leben Adams sind, dann gebären sie den Tod. So wie in Galater 6 die Bibel sagt uns im Vers 7, Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, das ist das tote Leben Adams, wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, und das ist das neue Leben Jesu, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. So, was möchtest du? Möchtest du ein Leben führen wie Josef und in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte erkennen, dass in Christus unser Leben ist und dort wir alles haben, was wir brauchen? Wir müssen uns nicht fürchten, ob wir hungern, weil für die Seinen hat Gott immer vorgesorgt. Ganz egal, welche Teuerung kommt, die Teuerung wird kommen, wir werden bestehen, weil wir sind ja sein. Und für die Seinen hat er gesorgt und wird sie nie verlassen. So lasset uns dieses Vertrauen jetzt, wo wir noch alles haben, lernen, sodass dann, wenn die mageren, hoffentlich werden es nicht Jahre sein, sondern nur Tage, Monate kommen, dass wir bestehen. Und unser Glaube geprüft wird und hält das, was er halten soll, nämlich, dass unser Herz sich nicht entfernt von unserem Heiland, ganz egal, mit welcher Drohung man uns droht. Das ist das, was ich mir wünsche und das wünsche ich dir auch. Amen.